WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören.
Was glauben Sie, was sind die drei häufigsten Todesursachen in Deutschland? Ganz klar, auf Platz 1 und das schon lange, sind Herz- und Kreislauferkrankungen. Auf Platz 2 ebenfalls eine erwartbare Krankheit, Krebs. Aber welche Erkrankungen vermuten Sie auf Rang 3 der Todesursachen? Ich will es kurz machen, ich wäre jedenfalls nicht drauf gekommen. Es ist die Sepsis, umgangssprachlich auch Blutvergiftung genannt. Es lohnt sich also, diese Krankheit mal genauer anzuschauen, nicht nur, aber auch mit Blick auf den Weltsepsistag, der jedes Jahr am 13. September begangen wird. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind beim neuen Podcast der Universität Münster. Ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Nach Angaben eines Krankenkassenverbands sterben jedes Jahr rund 85.000 Menschen in Deutschland an einer Sepsis. 2017 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO sie sogar als eine globale Bedrohung eingestuft. Überlebende haben oft mit dramatischen Folgeschäden zu kämpfen. Was genau ist so gefährlich an einer Sepsis? Woran kann man möglichst frühzeitig eine Sepsis erkennen? Gibt es spezielle Risikogruppen? Und wie kann man eine Blutvergiftung möglicherweise vorbeugen? Ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Fall einen sehr kompetenten Fachmann an der Universität haben, der all diese Fragen beantworten kann und den ich Ihnen im Folgenden kurz vorstellen möchte. Professor Dr. Jan Rosson hat von 2003 bis 2008 Medizin an der Universität Bonn studiert. Es folgte das praktische Jahr an der Universität Düsseldorf. 2009 promovierte er an der RWTH Aachen. Im gleichen Jahr bekam er die Approbation als Arzt. Seit 2016 ist er Facharzt für Anästhesiologie, seit 2019 auch für Intensivmedizin. Im September 2020 nahm er den Ruf an die Universität Münster als Professor für Organ Protection an, also so etwas wie Organschutz. Als Oberarzt in der Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie des Universitätsklinikums Münster versorgt er Intensivpatienten. An der WWU forscht er zu systemischen Entzündungen. So ist er beispielsweise Leiter der klinischen Forschungsgruppe, Zitat, Organdysfunktion im Rahmen systemischer Inflammationssyndrome. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit für uns haben. Willkommen, Jan Rosson.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast, lieber Herr Robers. Und es freut mich, dass wir heute die Möglichkeit haben, über dieses doch sehr wichtige Thema Sepsis und systemische Inflammation zu sprechen und hier vielleicht ein paar Informationen zu geben, die für auch nicht medizinische Personen von Interesse sein können.
Da bin ich fest von überzeugt. Ich habe es ja bereits zugegeben, Herr Rosson, ich wäre nie und nimmer darauf gekommen, dass die Sepsis eine der drei häufigsten Todesursachen in Deutschland ist. Begegnet Ihnen das eigentlich häufig, dass man wenig, wenn Sie mit Menschen darüber sprechen, dass man wenig über diese Sepsis weiß, möglicherweise auch gar nichts?
Das ist in der Tat ein Zustand, den wir relativ häufig erfahren in der klinischen Praxis, auch im Umgang mit Patienten, aber auch insbesondere im Umgang mit den Angehörigen der Patienten. Denn wir sprechen ja beim Sepsis-Patienten von einem schwer kranken Patienten, der selber nicht mehr geschäftsfähig ist, der sich häufig nicht mehr selber mitteilen kann. Das heißt, ein Intensivpatient, da haben Sie in erster Linie auch mit den Angehörigen in Kontakt. Und da ist es in der Tat häufig so, dass die Sepsis und die systemische Entzündungsreaktion nicht ganz im Gedächtnis ist und auch nicht ganz verstanden ist und häufig auch schwer greifbar in ihren Ursachen, in ihren Auswirkungen und auch in den Folgen, die sie für den Patienten hat und auch für den weiteren klinischen Verlauf und auch die Prognose.
Denn wenn man sich mal so vor Augen führt, Herz-Kreislauf-Erkrankung, das ist jedem sofort ein Begriff, da denkt man an Herzprobleme. Bei Krebs gehen sofort alle Alarmglocken an. Bei Sepsis ist das irgendwie zumindest in meinen Ohren etwas anders. Kann es also sein, dass diese Erkrankung tendenziell in Deutschland eher unterschätzt wird?
Das wird sie sicherlich. Das hat verschiedene Ursachen. Zum einen sind Erkrankungen wie zum Beispiel der Herzinfarkt, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Tumorerkrankungen, sehr gut fassbar und sehr gut begreifbar zu machen, weil es akut auftretende Zustände sind. Und viele Personen, also sowohl Patienten als auch Angehörige, da ganz konkrete Beispiele aus ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis haben von Personen, die zum Beispiel einen Herzinfarkt erlitten haben und damit auch eine ganz konkrete Symptomatik verbunden wird. Wie zum Beispiel beim Herzinfarkt jetzt dieser plötzlich einsetzende Brustschmerz, dieses enge Gefühl, das ist sehr gut begreiflich zu machen, das ist den meisten auch ein Begriff. Und hier ist natürlich auch, muss man sagen, korrekterweise, weil Sie wie gesagt haben, das sind ja die zwei der Top 3 Todesursachen von den Fachgesellschaften, auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sehr gute Arbeit geleistet worden, dass der Öffentlichkeit auch begreiflich zu machen und zu erklären und eine gewisse, Awareness, letztendlich ein Grundverständnis dafür zu schaffen, was das bedeutet. Da sind wir im Bereich der Sepsis sicherlich etwas hinten dran. Aber das Problem ist erkannt worden, wie Sie richtig gesagt haben. Das hat auch die WHO erkannt und hat das in ihrer Liste der zu priorisierenden Erkrankungen hochgestuft und hat auch erkannt, dass hier sicherlich noch Aufklärungsbedarf besteht und Erklärungsbedarf.
Denn ich meine, wenn es jedes Jahr um die 85.000 Tote gibt, dann sollte das ja irgendwie in Deutschland zu einem Alarm führen oder zu einem Aufschrei. Das sind ja jetzt nicht nur ein paar hundert Tote, in Anführungsstrichen, die man vielleicht übergehen könnte, sondern es ist ja doch schon mehr sehr markant. Ja. Deswegen überrascht das so ein bisschen, dass das so wenig Leute so auf dem Schirm und die Alarmglocken halt nicht so angehen, wie zum Beispiel beim Stichwort Krebs.
Genau, also wir wissen, dass die Inzidenz, das heißt die Häufigkeit des Auftretens der Sepsis in Industrieländern sich in einem Bereich zwischen 200 und 450, 500 Personen oder Fälle pro 100.000 Einwohner pro Jahr bewegt. Das heißt, wenn man das für eine Stadt wie Münster mal hochrechnet mit knapp 300.000 Einwohnern, sind das 1.000 Fälle von Patienten pro Jahr, die bei uns in der Stadt eine Sepsis erleiden. Das ist schon eine relevante Größe, muss man sagen.
Wahrscheinlich sind sogar ein paar mehr, denn Münster hat sogar mehr als 300.000 Einwohner. Aber das wird die Statistik jetzt nicht extrem verändern. Ich habe auch gerade schon in meiner Anmoderation davon gesprochen, Herr Rosson, dass man Sepsis umgangssprachlich als Blutvergiftung bezeichnet. Wenn das umgangssprachlich ist, wie ist es denn dann korrekt eigentlich? Was würden Sie als Mediziner, wie würden Sie Sepsis definieren?
Als systemische inflammatorische Antwort. Es ist so, die Blutvergiftung beschreibt es nur zum Teil korrekt, weil, wenn ich da so ein bisschen ausholen darf, in die Entstehung der Sepsis, ist es so, dass wir mit unserem Körper ja jeden Tag Bakterien, Viren, Pilzen ausgesetzt sind. Das heißt, letztendlich Krankheitserregern, gegen die wir uns wehren müssen. Und das können wir ganz gut mit Hilfe unseres Immunsystems, was uns die Evolution mit auf den Weg gegeben hat. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel in den Finger schneide und die Wunde infiziert sich mit einem Bakterium, dann habe ich da lokal die Rekrutierung von Immunzellen. Das heißt, Immunzellen werden an den Ort dieser Entzündung im Finger gelockt, aktiviert und können dann da ihre Funktion erfüllen. Das heißt, sie töten letztendlich die Bakterien ab.
Und damit ist die Geschichte beendet.
Damit ist dann im besten Fall die Geschichte beendet. Die Bakterien sind weg. Die Wunde kann heilen. Das Gewebe kann sich wieder regenerieren in den Zustand, den es auch vor der Schnittverletzung hatte. Das ist eine lokale Entzündung. Nun gibt es aber auch Entzündungsprozesse, die sind größer oder Entzündungsprozesse, die aufgrund verschiedener Ursachen nicht so einfach wieder beendet werden, wo die Bakterien Zeit haben, sich mehr auszubreiten und vielleicht auch den Ort der initialen Entzündung zu verlassen und andere Körperbereiche zu infizieren. Und wenn das einen gewissen Schwellenwert überschreitet, dann setzen diese Bakterien auch Botenstoffe frei, die wiederum für sich Immunzellen aktivieren können. Das Ganze hat irgendwo eine Schwelle. Und wenn diese Schwelle überschritten wird, dann werden Immunzellen unspezifisch aktiviert. Und zwar nicht nur da, wo sie gebraucht werden. Also bleiben wir bei dem Beispiel der Schnittverletzung.
Am Finger?
Infiziert am Finger. sondern überall. Das heißt, ich habe dann auf einmal in meinem Körper aktivierte Immunzellen, die zum Beispiel auch die Leber angreifen oder die Niere.
Oder das klingt, wenn ich das mal übersetzen darf, nach einem heillosen Durcheinander.
Das klingt nach einem, wie nennen wir es immer so schön, einem zweischneidigen Schwert oder double-edged sword, wie wir im Englischen immer sagen. Das heißt, sie haben natürlich eine mächtige Waffe in ihrem Körper. Das Immunsystem ist eine mächtige Waffe. Das sind viele, viele hundert Milliarden Zellen, die unter Ruhebedingungen, wenn sie gesund sind, gar nicht gebraucht werden. Das heißt, die werden vom Körper gebildet. Die werden in die Zirkulation, also ins Blut entlassen, die leben dann für einen gewissen Zeitraum und sterben dann ab und werden durch neue Zellen ersetzt. Das ist letztendlich, ist das ihre Abwehrarmee, die im besten Fall nicht gebraucht wird. Die ist aber sehr potent. Das heißt, diese wenn man das so begreift, das gesamte Immunsystem mit allen beteiligten Zellen als Armee im Reservezustand, die ist sehr potent. Das heißt, jedes einzelne weiße Blutkörperchen, jeder Leukozyt hat Funktionen, mit denen es Pathogene schädigen kann. Das heißt, Stoffe, die der Leukozyt freisetzen kann, die Bakterien vernichten und auch andere Pathogene, also jetzt exemplarisch Bakterien, es könnten auch Viren oder Pilze sein. Und diese Maßnahmen, die der Leukozyt ergreifen kann, sind aber nicht spezifisch nur gegen Bakterien gerichtet. Das heißt, die sind auch in ähnlicher Weise toxisch, also giftig und schädlich für die körpereigenen Zellen.
Das heißt, ich versuche das mal gerade in meinen Worten auszudrücken, Herr Rosson, diese Armee, die eigentlich was Gutes für mich ist in meinem Körper, dieses Immunsystem, kann auch irgendwann mal durchdrehen und sich ins Gegenteil verkehren.
Genau so ist es. Deshalb ist es so, dass das Immunsystem auf ganz verschiedenen Ebenen kontrolliert ist. Das heißt, sie haben immer Schalter, die sie anschalten können, die dazu führen, dass Immunzellen aktiviert werden, und sie haben Schalter, die dem entgegenwirken. Das heißt, Mechanismen, mit denen sie Immunzellaktivierung unterdrücken können in Bereichen, wo die Zellen gar nicht aktiviert werden sollen. Das heißt, das ist ein hochkomplexes System, wo es zum einen drauf ankommt, in welchen Bereichen brauche ich eine Immunfunktion, also eine Immunantwort? Für welchen Zeitraum brauche ich diese Immunantwort? In welchem Ausmaß brauche ich diese Immunantwort? Und jetzt wird sehr speziell, welche Untergruppen des Immunsystems werden denn überhaupt benötigt? Weil es gibt natürlich unterschiedliche Untergruppen von Leukozyten, da weiß man mittlerweile sehr, sehr viel drüber.
Das heißt, im Normalfall sind diese Prozesse, wie Sie sie gerade geschildert haben, automatisiert in meinem Körper. Ich schneide mich, der Körper sendet Immunzellen aus, damit dieser Schnitt verheilt und ich mich nicht entzünde oder weiter dran erkranke. Das passiert ja oft, das kommt ja alle Nase lang vor, nicht nur beim Schneiden, sondern auch in anderen Fällen. Aber wenn dieses Immunsystem verrückt spielt und sich gegen mich wendet, dann sprechen wir von einer Sepsis? Fragezeichen.
Dann ist das die dysregulierte Immunantwort, also die systemische Immunantwort. Und das ist genau der Punkt, wo es dann für den Körper sehr gefährlich wird. Wenn ein gewisses Level von Immunaktivierung überschritten wird, dann kann es dazu kommen, dass diese Leukozyten, also weißen Blutkörperchen, nicht bloß am Entzündungsort aktiviert werden und dort die Bakterien abtöten und auch Gewebe abtöten, weil sich das nicht immer komplett verhindern lässt. Also der Kollateralschaden ist dann lokalisiert. Das erleben Sie zum Beispiel, wenn Sie sich schneiden und es bildet sich irgendwie ein Eiter in der Wunde. Das ist nichts anderes außer also aktivierte Leukozyten, die letztendlich dazu geführt haben, dass die Bakterien zerstört worden sind, aber auch ein gewisser Anteil vom körpereigenen Gewebe. Ja, das wird dann, wenn es in kleinem Ausmaß auftritt, dann wird es dann regeneriert und die Wunde schließt sich irgendwann. Wenn das aber systemisch passiert, das heißt, wenn nicht bloß am Finger die Leukozyten aktiviert werden, dann wird es gefährlich, weil dann haben die Leukozyten, die wie gesagt verschiedene Werkzeuge, also zelleigene Werkzeuge in ihrem Repertoire haben, um Pathogene, aber auch eigene Körperzellen zu schädigen. Wenn die aktiviert werden in Organen, wo eigentlich gar nicht die Notwendigkeit besteht, zelltoxische Funktionen auszuführen, dann werden halt beispielsweise die Niere, beispielsweise die Leber, der Darm, das Herz und das Hirn, also letztendlich alle vitalen Organe, können dann in ihrer Funktion bedroht werden und dann auch die Funktion vermindern. Das heißt, nehmen wir beispielsweise mal die Niere, also die exkretorische Funktion der Niere, das heißt die Urinproduktion und die Entgiftung des Körpers, kann dann heruntergefahren werden und letztendlich kann das so weit gehen, dass diese Organe ihre Funktion komplett einstellen. Und
das heißt, es kann zu einem, den Begriff habe ich mal irgendwo gelesen, multiplen Organversagen kommen. Das klingt ja wie nach so einer Art Flächenbrand, der sich dann im Körper irgendwie ausbreitet, oder?
Genau das ist es. Das ist letztendlich dann ein Flächenbrand. Und dieser Flächenbrand ist vor allem deshalb so gefährlich, weil er in gewisser Weise selbstunterhaltend ist. Ja, weil sie, man weiß, dass wenn der eigentliche Stimulus, das heißt die eigentliche Infektion mit Bakterien, die zu Beginn dazu geführt hat, dass es erst eine lokale Infektion war, die sich dann in eine systemische Infektion ausgeweitet hat, dass wenn ich diesen initialen Stimulus dann terminiere, beende durch medizinische oder chirurgische Maßnahmen, dass das letztendlich dann nicht ausreicht, die systemischen Flächenbrand zu stoppen.
Das heißt, wenn wir mal bei diesem Begriff Flächenbrand bleiben, ich weiß, wo das Feuer ausgebrochen ist und irgendwann stoppe ich es an der Stelle, aber mittlerweile ist das Feuer schon ganz woanders und viel größer geworden und hat meinen ganzen Körper dann erfasst. Kann man das dann überhaupt noch stoppen? Ich gehe mal davon aus, dass nicht alle Fälle natürlich tödlich sind, aber dieses Selbsterhalten und dieser Flächenbrand, das ist ja schon eine hochkomplexe Aufgabe, denen Sie sich dann als Arzt stellen müssen.
Das ist hochkomplex und da fängt auch eines der großen Probleme in der Therapie von Sepsis-Patienten an, nämlich die Tatsache, dass die Patienten nicht alle über einen Kamm zu scheren sind. Das hat verschiedene Ursachen. Zum einen hat die Sepsis hat verschiedene Ursachen, das heißt nicht eine Primärinfektion in jedem Organ führt zu einer Sepsis und nicht jede Infektion mit einem bestimmten Erreger führt in ähnlicher Weise zu einer Sepsis. Das heißt, Sie haben hier schon eine Abhängigkeit vom Erreger, vom Timing, also vom zeitlichen Ablauf der Infektion, vom Infektionsort. Und das Ganze trifft natürlich auch auf Patienten, die mit unterschiedlichen Vorerkrankungen belastet sind. Ja, in der Regel treffen wir als klinisch tätige Ärzte und ich jetzt als Anästhesist und Intensivmediziner im Besonderen, wir sehen häufig Sepsis-Patienten, die sich zuerst einem anderen Eingriff unterzogen haben, also die postoperative Sepsis. Ja, das heißt, ein Patient, der sich initial am Magen-Darm-Trakt operieren lässt und dann tritt eine Infektion im Bereich des Bauchraums auf und darauf basierend entwickelt der Patient eine Sepsis. Es gibt aber auch Patienten, die sind nicht vorher operiert worden. Das heißt, Patienten, die haben zum Beispiel eine Infektion im Bereich des Urogenitaltrakts, also eine Urosepsis. Die dann letztlich, wo der Stimulus ein völlig anderer ist, also anderes Erregerspektrum, andere Vorerkrankungen, andere Ort im Körper, wo die Infektion beginnt, die letztendlich aber dann auch eine systemische Entzündungsreaktion entwickeln und in ähnlicher Weise auch letztendlich multiple Organschäden erleiden. Das heißt, die Endstrecke ist ähnlich, aber die zugrunde liegenden Ursachen sind grundverschieden.
Wie schwierig ist es vor dem Hintergrund? Das klingt alles sehr, sehr kompliziert, wobei Sie es wunderbar erklären, muss ich sagen. Aber zumindest der Prozess, der sich damit in unserem Körper ausbreitet, scheint sehr kompliziert und komplex zu sein. Wie schwierig ist es vor dem Hintergrund, eindeutig eine Sepsis zu diagnostizieren? Es könnten ja auch möglicherweise ganz andere Dinge sein. Oder sind Sie irgendwann ganz sicher? Und wie stellen Sie das fest? Ja, es ist eine Sepsis. Punkt.
Also die klinische Diagnose der Sepsis, die hat man relativ stark vereinfacht, weil die sich nur an Symptomen orientiert letztlich. Ja, da gibt's verschiedene Scores, die man da anwendet und man schaut sich verschiedene Parameter am Patienten an. Dazu gehört zum Beispiel die Atemfrequenz. Wir wissen, dass Patienten, die septisch werden, das ist so der Begriff, den wir dafür benutzen, dass sie häufig eine erhöht, stark erhöhte Atemfrequenz haben. Sie atmen jetzt so 6 bis 10, 12 Mal pro Minute. Der Sepsis-Patient deutlich über 20, 22 Atemzüge pro Minute. Ein weiterer Parameter, der für uns sehr wichtig ist, ist auch der Blutdruck. Denn ein Organ, was von der Sepsis, der systemischen Entzündungsreaktion insbesondere auch betroffen ist, was ich jetzt gerade noch gar nicht erwähnt habe, ist das vaskuläre System, das heißt unsere Blutstrombahn. Denn unsere Blutstrombahn ist letztendlich auch ein großes Organ in unserem Körper, was sich letztlich zusammensetzt aus allen Zellen, die die Blutgefäße bilden. Und diese Zellen, die die Blutgefäße bilden, die haben die wichtige Funktion, das Plasmawasser im Gefäßsystem zu halten. Und damit regulieren sie unseren Blutdruck. Beim Auftreten einer systemischen Entzündungsreaktion ist es jetzt so, dass die Zellen, die die innere Auskleidung der Blutgefäße bilden, die Endothelzellen, die sind sehr eng verwoben. Die haben Zell-Zell-Kontakte, das heißt Kontakte zwischen zwei benachbarten Zellen, die sie sehr eng zusammenhalten. Und dieser Zusammenhalt ist so stark, dass das Plasmawasser, also unser Blut ist ja Zellen, rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, Thrombozyten und Plasmawasser, zu ungefähr 50 bis 65%. Und dieses Plasmawasser wird im Gefäßsystem gehalten. Bei der Sepsis kommt es jetzt dazu, dass diese Zell-Zell-Kontakte zwischen Endothelzellen aufgehen. Das heißt, das Endothel entwickelt Löcher, beziehungsweise es treten große Spaltmaße zwischen den Endothelzellen auf. Und da kann das Plasmawasser entweichen. Was dann passiert ist, das Plasmawasser entweicht aus dem Gefäßsystem ins Gewebe. Ja, das kann Haut sein, das kann aber auch Leber sein, das kann Nierengewebe sein, das kann Darmgewebe sein, das kann aber auch Hirngewebe sein. Das führt dazu, dass das Volumen des Plasmawassers im Gefäßsystem abnimmt und damit sinkt ihr Blutdruck. Das heißt, die Patienten haben einen extrem niedrigen Blutdruck. Was gefährlich ist, weil der Blutdruck ist letztendlich die bestimmende Konstante, die ausreichende Durchblutung unserer Organe, Leber, Niere, Herz, Lunge, Hirn, mit Blut sicherstellt. Das heißt, es kommt hier zu einer Minderversorgung der Organe. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Und das, also im Blutdruck können wir bei jedem Patienten messen. Und der fließt auch in die Beurteilung mit ein, hat ein Patient eine Sepsis, ja oder nein. Das heißt, ja, wir können das schon sehr genau bestimmen und klinisch detektieren und müssen das auch detektieren, wann ein Patient eine Sepsis entwickelt und wann nicht.
Das heißt, wenn ich beispielsweise zu Hause sitze und habe einen etwas zu niedrigen oder deutlich zu niedrigen Blutdruck und eine starke Atemfrequenz, das wäre dann schon etwas, wo Sie sagen, ups, da wäre ich schon sehr vorsichtig, da würde ich vielleicht mal sehr schnell zum Arzt gehen.
Ja, also hohe Atemfrequenz, niedriger Blutdruck, wenn Sie den dann zu Hause messen, ein kaltschweißiges Hautkolorit, ja, blasses kaltschweißiges Hautkolorit und eine schnelle Herzfrequenz. Weil was Ihr Körper macht, wenn der Blutdruck sinkt, ist, er versucht Mechanismen zu benutzen, die dem entgegenwirken. Ja? Und ein Mechanismus, den unser Herz-Kreislauf-System kennt, wenn der Blutdruck sinkt, ist, dass durch eine kompensatorische Steigerung der Herzfrequenz auszugleichen. Das heißt, Sie haben dann, wenn Sie jetzt unter Ruhebedingungen einen Ruhepuls von ungefähr 60, 70 Schlägen pro Minute haben, dann ist der bei diesen septischen Patienten deutlich über 100.
Sie sprachen schon davon, dass es jemanden treffen kann, der im Krankenhaus liegt und postoperativ dann eine Sepsis erleidet. In dem Zusammenhang schoss mir ein Begriff durch den Kopf, der auch oft in den Medien auftaucht, über den oft berichtet wird, die sogenannten Krankenhauskeime. Oder etwas salopp formuliert, wenn du nicht krank warst oder so richtig, da musst du nur ins Krankenhaus gehen, da wirst du dann richtig krank. Anhand der Krankenhauskeime, das ist zumindest was Gefährliches, das weiß man ja auch. Ist das miteinander in Verbindung zu sehen, Krankenhauskeime und Sepsis, oder sind das zwei unterschiedliche Themen?
Es sind per se unterschiedliche Themen, aber es gibt gewisse Schnittmengen, die man da schon diskutieren muss. Wir wissen, dass Personen mit einer Immunschwäche besonders anfällig sind für die Entwicklung einer Sepsis, weil gerade diese Personen in der Frühphase, wo eine Entzündung vielleicht noch lokalisiert und kontrollierbar wäre, häufig nicht im adäquaten Ausmaß eine Immunreaktion bilden. Ja? Jetzt ist es so, dass verschiedene Eingriffe im Krankenhaus, verschiedene größere Eingriffe, zu einer zumindest zeitlich begrenzten Modulation ihrer Immunantwort beitragen können. Das wissen wir. Ne, da muss jetzt keine Angst haben, dass er sich nicht mehr operieren lässt, weil das vielleicht mit einer Immunschwäche einhergeht. So schlimm ist es nicht. Das betrifft vor allem größere Eingriffe, die notwendig sind, die man auch in ihrer Indikationsstellung jetzt nicht in Frage ziehen darf. Aber wir wissen, dass die Tatsache, dass wir Patienten operieren, die Tatsache, dass wir größere Eingriffe durchführen, mit einer Veränderung des Immunsystems einhergeht. Und das kann sie verwundbarer werden lassen für das Auftreten von infektiösen Komplikationen im postoperativen Verlauf. So, jetzt haben wir, um jetzt mal auf Ihre initiale Frage bezüglich der Problemkeime zurückzukommen. Also hier haben wir vor allem Keime, die sich einer Therapie durch Antibiotika entziehen. Das heißt, vor allem Bakterien, die im Laufe der Zeit gelernt haben, Schutzmechanismen zu entwickeln gegen die bei uns klinisch gebräuchlichen antiinfektiven Medikamente. Sie haben natürlich ihr Immunsystem. Das heißt, die Keime sind nicht resistent gegen ihre Immunzellen, die sind resistent gegen Medikamente, die wir geben, also Antibiotika. Das heißt, wenn ihr Immunsystem funktioniert, haben sie in der Regel auch kein Problem mit den Krankenhauskeimen, ja, die letztendlich eine Variation von Bakterien darstellen, denen sie ohnehin ausgesetzt sind in ihrem täglichen Umfeld. Wenn aber diese Keime auf Patienten treffen, die sich dagegen vielleicht nur suboptimal wehren können, weil ihr Immunsystem gerade verändert ist, dann rechtfertigt das ja den Einsatz von antibiotischen Medikamenten, die wir geben. Und wenn diese Medikamente dann nicht greifen, weil diese Keime Resistenzen entwickelt haben, dann wird es zum Problem.
Sie sprachen schon davon, dass beispielsweise Menschen mit einem vielleicht etwas schwächeren Immunsystem zu einer Art, ich formuliere das jetzt mal so, Risikogruppe gehören. Gibt es sonst noch andere Risikogruppen oder wo gewisse Auffälligkeiten sind? Ich denke an männlich, weiblich, jung oder alt, mit Blick auf die Sepsis. Wen trifft es häufiger? Gibt es da Auffälligkeiten?
Es sind häufiger ältere Patienten. Das liegt aber vor allem auch an der Tatsache, dass ältere Patienten halt mehr Komorbiditäten, das heißt mehr Vorerkrankungen.
Was bedeutet dann für Sie alt? Ab welchem Alter würden Sie ungefähr sagen?
Ich mag das jetzt gar nicht so an der definierten Altersgrenze festmachen, aber es wird sich wahrscheinlich irgendwo so im Bereich von 60 plus minus Jahren bewegen.
Also da tritt es dann häufiger auf?
Da tritt es häufiger auf, ja.
Ja.
Wie gesagt, weil halt auch Begleiterkrankungen dann häufiger werden, wie zum Beispiel ein Diabetes, wie zum Beispiel eine Nierenerkrankung, also eine chronische Niereninsuffizienz. Das sind Krankheiten, von denen wir wissen, dass sie das Auftreten von systemischen Inflammationssyndromen, also von septischen Episoden begünstigen oder dass das in diesen Patientenkollektiven, die diese Vorerkrankungen haben, häufiger auftritt.
Es gab eine gar nicht mal lange zurückliegende Zeit, in der unser Immunsystem mit einem ganz speziellen Virus zu tun hatte. Corona, wir alle erinnern uns logischerweise. Gab es in dieser Zeit eigentlich mehr septische Erkrankungen? Gab es häufiger diese Fälle, weil das Immunsystem dermaßen attackiert wurde, vielleicht auch geschwächt war? Oder gab es keinen Anstieg, speziell in dieser Phase?
Es ist so, dass in der Corona-Erkrankung, das heißt der Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus, Sie letztendlich ganz schön sehen können, wie sich eine Sepsis entwickelt, weil die Infektion mit dem Virus betrifft ja in der Initialphase die oberen Atemwege. Ja, das heißt, sie entwickeln eine Erkältung, eine Bronchitis im weiteren Verlauf. Und es ist ja so, dass in den allermeisten Patienten dieses Erkrankungsstadium ja auch nicht überschritten worden ist. Vielleicht haben einige Patienten Fieber bekommen, aber dabei ist es ja geblieben. Das ging dann eine Woche oder 10 Tage, danach hat man noch ein bisschen gehustet, das Ganze ist ausgeheilt und diese akute Infektion mit dem Virus, mit dem SARS-CoV-2-Virus war beendet. Das hat aber nicht alle Patienten betroffen, sondern es gibt gerade bei dieser Infektion einen signifikanten Anteil von Patienten, die schwerer krank geworden sind, wo es nicht bloß bei einer Bronchitis geblieben ist, sondern es hat sich auf die unteren Atemwege ausgeweitet. Das heißt, sie haben eine schwere Lungenentzündung bekommen, wo das Organ Lunge primär betroffen war, also eine Gasaustauschstörung, die dann dazu führt, dass die Spontanatmung, die wir jetzt alle, so wie wir hier sitzen, durchführen, nicht mehr ausreicht, um den Körper mit Sauerstoff zu versorgen, sondern die Patienten haben dann auch eine mechanische Beatmung gebraucht. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass ein Großteil der Patienten auch ein multiples Organdysfunktionssyndrom entwickelt hat. Das heißt, im Endeffekt, Sie sehen die Parallelen zur Sepsis, eine Sepsis entwickelt hat, weil da der Fokus dann gar nicht mehr in der Infektion der Atemwege stand, sondern das große Problem in der Endphase, in der schweren Endphase der Erkrankung mit der hohen Sterblichkeit darin bestand, dass neben der Lunge noch weitere Organe versagt haben, insbesondere die Niere, insbesondere das vaskuläre System mit einem starken Abfall des Blutdrucks, die Leber und so weiter. Das heißt, letztendlich ist Corona, die Corona-Erkrankung, ein prototypisches Beispiel für die Entwicklung einer systemischen Infektionsantwort.
Gesetzt den Fall, man ist betroffen. Ich habe gelesen, das ist dann wie so eine Art Amoklauf, der sich im Körper praktisch breit macht. Ist das auch der Grund dafür, dass rund 25%, ich weiß natürlich nicht, ob die Zahl stimmt, an einer Sepsis sterben? Also ist eine solch hohe Mortalität auch nach wie vor der Fall?
In klinischen Fällen von Patienten mit einem septischen Schock. Der septische Schock ist definiert als Sepsis mit starker Hypotonie, das heißt mit einem starken Abfall des Blutdrucks, den ich ja eben erwähnt habe, ist es in der Tat so, dass die Mortalität sicherlich in diesen Regionen liegt zwischen 25% und 40%. Das ist ein Krankheitsbild in seiner schwersten Ausprägung mit einer sehr hohen Sterblichkeit. Das ist korrekt.
Was kann man denn, wenn man jetzt so diesen Podcast hört vielleicht, was kann man den Leuten sagen? Wie kann man überhaupt so etwas vorbeugen? Ich habe immer dieses funktionierende Immunsystem im Hinterkopf, das möglicherweise der beste Schutz ist, oder?
Ja, du hast das Problem, Sie können Ihr Immunsystem nicht spezifisch trainieren. Ja, das heißt, es gibt Erkrankungen, die prädisponieren für das Auftreten infektiöser Komplikationen, wie zum Beispiel ein Diabetes, wie zum Beispiel eine chronische Nierenerkrankung, wie zum Beispiel auch ein hohes Körpergewicht, das heißt die Adipositas, ja.
Das sind also auch schon Risikogruppen, wenn man so sagen will.
Das sind Risikogruppen, klar, wenn Sie schwergewichtig sind, ist das Risiko, dass sie einen Typ-2-Diabetes entwickeln, deutlich erhöht. Ist das Risiko, dass sie kardiovaskuläre Risikofaktoren entwickeln, deutlich erhöht. Und von daher, man kann das Immunsystem nicht trainieren. Aber ein gesunder Lebenswandel mit ausgeglichener Ernährung, mit genügend Bewegung, mit Kontrolle des Körpergewichts ist sicherlich etwas, was vorbeugend wirkt. Jetzt auch nicht nur im Speziellen auf die Sepsis, sondern da bestehen sicherlich große Schnittmengen auch mit der Vorbeugung von kardiovaskulären Erkrankungen, wie zum Beispiel der Verkalkung der Herzkranzgefäße, der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit als weiteres Beispiel.
Ja. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass tatsächlich 25% der Menschen, die einen septischen Schock erleiden, daran sterben, dann muss man ja auch festhalten, dass 75% offenbar dann überleben, wovon hängt das ab? Von der Schnelligkeit der Intervention der Ärzte? Hängt das von dem schnellstmöglichen Erkennen eines solchen Schocks ab? Oder was sind da für Indikatoren, dass man die Chancen erhöht, zu überleben?
Mit dem Zeitpunkt der Diagnose Sepsis tickt die Uhr. Wir wissen, dass jede Stunde, die vergeht, nach Diagnosestellung, Patient hat eine Sepsis, bis zum Einleiten der geeigneten Maßnahmen sich die Sterblichkeit um 10% erhöht. Das ist viel. Und hier ist wirklich Geschwindigkeit das Gebot der Stunde. Das heißt, Sie müssen frühzeitig den Blutdruck des Patienten stabilisieren. Das tun wir über Medikamente, die wir kontinuierlich intravenös applizieren, die die Gefäße, also die Blutgefäße verengen und somit den Blutdruck anheben. Das tun wir über die Infusion von Lösungen, also von Flüssigkeit letztendlich, die das verloren gegangene Plasmawasser zu einem gewissen Anteil wieder ersetzen. Und das tun wir über die frühzeitige Gabe von Antibiotika, um den zugrunde liegenden Stimulus, also im Fall einer Bakterieninfektion, die bakterielle Besiedlung so schnell wie möglich aufzuheben. Und auch wenn hier noch ein Effekt zu erzielen ist, den möglichst noch mit abgreifen. Wenn man diese Maßnahmen, das sind jetzt nur einige, wenn man die verzögert, steigt die Sterblichkeit rapide an. Das heißt, hier ist wirklich Schnelligkeit das Gebot der Stunde und die Aufmerksamkeit der Ärzte. Und das ist natürlich selbstredend, dass ein solcher Patient dann auch 24/7 behandelt und überwacht gehört. Das heißt, das ist dann ein Patient, der auf die Intensivstation gehört, wo rund um die Uhr eine Ärztin oder ein Arzt vor Ort ist und wo auch die Überwachung und die pflegerischen Maßnahmen rund um die Uhr gesichert sind.
Jeder Fall ist, das vermute ich zumindest, Herr Rosson, ein individueller, jeder Fall ist anders. Aber gibt es ungefähr eine Zeitvorstellung, die Sie uns mal geben können, wie lange es dauert, bis man dann über den Berg ist? Reden wir da über Tage oder über Wochen, dass man sagen kann, er hat diesen septischen Schock überwunden, er ist auf dem Weg der Gesundung?
Jeder Patient ist anders und wir müssen, das ist vielleicht ein Aspekt, den man noch gesondert beleuchten sollte, der die Patienten individuellen Charakteristika, die damit reinspielen. Aber es ist schon ein Verlauf, der sich innerhalb der ersten Tage entscheidet. Ja, also da sehen wir schon, ob wir auf dem richtigen Weg sind und der Patient sich erholt und der Blutdruck sich stabilisiert, und auch die Notwendigkeit oder die Invasivität der medizinischen Maßnahmen, das heißt die Dosierung der kreislaufstabilisierenden Medikamente, die Mengen der Infusionslösungen, die wir geben müssen, das sieht man schon in den ersten Tagen. Also da sind die ersten Stunden sind die wichtigsten zur Erkennung und Einleitung frühzeitiger Maßnahmen. Und innerhalb der ersten 1, 2, 3 Tage kriegt man schon einen guten Eindruck, in welche Richtung sich das klinische Bild des Patienten entwickelt.
Gesetzt den Fall, ein Patient, den entlassen Sie als gesund wieder. Kann man dann sagen, das war's? Oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der einen septischen Schock hatte, eine Sepsis, den nochmal bekommt? Also erhöht sich dadurch die Wahrscheinlichkeit? Oder fängt man dann praktisch, etwas salopp formuliert, wieder bei Null an?
Da ist die verfügbare Evidenz, das heißt, die Daten sind dann nicht sehr dick, muss man sagen. Es ist so, dass man davon ausgeht, dass Patienten, die einmal eine Sepsis durchlitten haben, im weiteren Verlauf jetzt kein größeres Risiko haben, nochmal eine Sepsis zu erleiden. Wir wissen aber schon, dass Patienten, auch wenn sie aus dem Krankenhaus, also die Intensivstation verlassen und wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen werden, durchaus noch an den Folgen zu leiden haben. Das heißt, mit Verlassen der Intensivstation ist das Kapitel Sepsis für den Patienten nicht beendet.
Was sind denn die gesundheitlichen Folgen als Beispiele natürlich?
Das sind zum einen direkte gesundheitliche Folgen. Wir sehen zum Beispiel, dass sich ein gewisser Anteil der Sepsis-Patienten, die entwickeln eine Nierendysfunktion, also einen Funktionsverlust der Niere, der zumindest im intensivmedizinischen Aufenthalt häufig eine Nierenersatztherapie, das heißt eine Dialyse, erfordert. Eine gewisse Anzahl der Patienten erholt sich davon. Einige tun es nicht. Die brauchen auch dann weiterführend noch eine Dialyse, das heißt letztendlich ein Ersatz der Nierenfunktion, auch über die intensivmedizinische Phase hinaus. Das ist ein Beispiel für eine direkte Organfunktion, die noch betroffen ist. Wir sehen bei den Patienten häufig nach schweren septischen Verläufen, dass Finger und Zehen absterben können, also nekrotisch werden, weil das letztendlich Bereiche sind, die von der Zirkulation zuerst abgeschnitten werden, weil sie am weitesten entfernt liegen in der Peripherie. Das heißt, Nekrosen sind ein Problem. Es ist häufig so, dass Patienten nach schweren septischen Verläufen Sensibilitätsverluste erleiden. Das heißt, dass die sensorische Funktion, das Spüren mit Händen, mit den Füßen, mit der Haut ist gestört und kann sich wiederholen. Das sind letztendlich Beispiele für direkte organische Schäden. Ja, das ist sehr unterschiedlich von Patient zu Patient.
Es kann aber auch sein, dass ich als vollkommen geheilt aus dem Krankenhaus entlassen werde und das Kapitel Sepsis und Folgen für mich erledigt ist.
Das kann auch sein, ja. Wenn Sie, wenn die Sepsis schnell genug erkannt worden ist, wenn adäquat reagiert worden ist und sich ihr Verlauf günstig entwickelt, kann das sein, ja.
Gibt es auch da, weiß man etwas drüber, einen Zusammenhang mit Long-Covid oder Post-Covid? Ich will den Zusammenhang zumindest nochmal versuchen. Weiß man darüber etwas oder ist das rein spekulativ?
Nö, rein spekulativ würde ich nicht sagen. Was wir wissen ist, dass, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Long-Covid. Das ist ja ein sehr multiformer Symptomkomplex, der sich da auftut. Angefangen von persistierender Leistungsminderung, begleitet von psychosozialen Problemen, wie zum Beispiel Depressionen, die auftreten können, mit Belastungsstörungen, mit Angststörungen, aber auch persistierende Organdysfunktionen, wie zum Beispiel persistierende Heiserkeit, Husten, Verminderung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Das ist ja sehr multiform. Ja, das ist jetzt etwas, was bei Covid in den Vordergrund gerückt ist, weil die Erkrankung Covid sehr im Vordergrund steht. In ähnlicher Weise gibt es aber auch einen Symptomkomplex, der bei Sepsis-Patienten auftritt, weil neben den ganzen direkten körperlichen Folgen, wie zum Beispiel dauerhafte Nierendysfunktion mit Dialysenotwendigkeit, sehen wir bei Patienten, die eine Sepsis-Episode überlebt haben, häufig ähnliche Symptome wie bei Long-Covid. Das heißt, Leistungsminderung, psychosoziale Belastung, Belastungsstörungen, Angstzustände, Depressionen. Das haben nicht alle Sepsis-Patienten, aber einige berichten davon. Da sind wir letztendlich in der Identifikation der Ursachen und in der Bekämpfung auch noch relativ am Anfang, muss man sagen.
Apropos relativ am Anfang, wie weit ist die Forschung in Sachen Sepsis? Wenn Sie sich das gesamte, den gesamten Komplex Sepsis mal vielleicht so als Konstrukt vorstellen, wie viel wissen wir davon und wie viel wissen wir davon noch nicht? Ist eher der Großteil, den wir noch nicht wissen? Und wie viel versteht man schon von dieser Krankheit, um dann ja auch entsprechend agieren zu können, reagieren zu können?
Wir verstehen viel, aber sicherlich noch nicht alles. Also das kann man jetzt nicht quantifizieren. So. Aber wir wissen, und das hat uns die Forschung der letzten Jahre und Jahrzehnte gezeigt, dass wir Patienten besser unterscheiden lernen müssen. Das heißt gerade, das hatte ich jetzt ja eingangs erwähnt, die Sepsis als sehr, sehr multiformes Krankheitsbild mit verschiedenen Ausprägungen, mit verschiedenen Ursachen, die treffen auf Patienten, die ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Das erfordert ein Verständnis des Patienten. Das heißt, Sie müssen als behandelnde Ärztin oder als behandelnder Arzt müssen Sie Werkzeuge an die Hand bekommen, die Ihnen erlauben, über das klinische Bild hinweg den Patienten besser zu verstehen. Das heißt, zu verstehen, welche Signalwege, welche molekularbiologischen Vorgänge im Körper gerade gestört sind. Weil das Wissen darüber, die Fähigkeit, dies am Patienten zu identifizieren, erst dies ermöglicht ihnen eine wirklich patientenzentrierte Medizin. Das heißt, die Identifikation von Maßnahmen, die genau diesem Patienten, der Ihnen gerade gegenübersteht oder liegt in dem Fall meistens, helfen würde.
Das heißt, da ist das Stichwort individualisierte Medizin?
Genau das ist es. Also die Patienten, individualisierte Medizin, das ist das die große Herausforderung der Sepsistherapie in diesem und dem nächsten Jahrzehnt.
Woran wird speziell in Münster, am Universitätsklinikum oder auch an der medizinischen Fakultät in dem Zusammenhang geforscht? Gibt es da spezielle Forschungsansätze oder Spezialgebiete, die es vielleicht an anderen Universitäten nicht gibt?
Wir widmen uns der Erforschung der Sepsis und der systemischen Inflammation.
Inflammation, wenn ich das noch eben sagen darf, sind Entzündungen.
Die Sepsis und die systemische Entzündung. Das ist das Kernforschungsgebiet, was jetzt unsere klinische Forschungsgruppe betrifft. Wir haben in Münster sehr gute Kliniker, das heißt Kollegen und Kolleginnen aus der Klinik, die klinische Studien durchführen und sich letztendlich Auswirkungen klinischer Maßnahmen und Interventionen am Sepsis-Patienten anschauen. Und wir haben sehr gute Grundlagenwissenschaftler. Das ist eine große Stärke der Uni und der medizinischen Fakultät, insbesondere, dass wir, was die grundlagenorientierte Forschung von molekularbiologischen Mechanismen, die letztendlich genau regulieren, wie Leukozyten aktiviert werden, wie werden sie in Schach gehalten, also deaktiviert, wie ist das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Leukozyten-Untergruppen, wie ist das Zusammenspiel mit dem Endothel, also mit dem Gefäßsystem und mit anderen Organsystemen, da sind wir sehr stark. Und ein Ziel der klinischen Forschungsgruppe ist genau, diese Stärken zu bündeln und hier auf der einen Seite den Klinikern ein Verständnis zu geben, welche grundlagenbasierten Lösungsansätze wichtig sind zu verfolgen und auf der anderen Seite auch den Grundlagenwissenschaftlern die andere Perspektive zu geben, welche klinischen Ansätze machbar sind, was sinnvoll ist, was wichtig ist, was auch der Patient braucht, um hier die Synergismen letztendlich zu erzielen. Das heißt, wir haben innerhalb dieses Forschungsverbundsnetzwerk, da sind viele Institutionen, wie gesagt, aus der Präklinik und aus der Klinik beteiligt, Projekte, die genau diesen Brückenschlag herstellen sollen.
Denn ich frage mich in dem Zusammenhang beispielsweise, wo ist der konkrete Vorteil für Sie als Wissenschaftler und Arzt, aber auch für die Patienten natürlich vor allem, wenn das an einem Standort, wie in diesem Fall in Münster, passiert? Denn Grundlagenforschung hat es immer schon gegeben. Und Kliniker, die klinische Studien durchführen, hat es auch schon immer gegeben. Jetzt haben Sie so hervorgehoben, dass das an einem Standort hier, wie beispielsweise in Münster, passiert. Was ist der konkrete Vorteil davon? Geht das dann schneller? Ist das schneller am Patienten? Oder wie würden Sie das vielleicht beschreiben?
Es hat Vorteile auf verschiedenen Ebenen. Es ist sicherlich ein Aspekt, dass Sie die örtliche Nähe haben, dass Sie direkt Informationen, Materialien oder auch Patientenproben austauschen können und hier Personen und Projekte quer vernetzen können. Aber ein wichtiger Teil von Forschung ist ja auch das Zusammenkommen. Ja? Ich hatte in meinem Studium damals in Bonn einen Professor, der hat Geschichte der Medizin unterrichtet. Und der hat immer betont, dass der Grundstock des Wortes Universität ist ja Universitas. Das heißt gemeinsam oder zusammen. Deswegen hat er immer, das war sein persönlicher Abschluss des Semesters, immer alle Studenten zu sich nach Hause eingeladen und hat gesagt, wir müssen zusammen feiern. Aber er hat das größer gemeint.
Ach so, meinte er das mit Universität. Ja, das ist auch eine Interpretation.
Das war sehr willkommen bei uns als Studenten, aber im Grunde genommen war ihm extrem wichtig zu betonen, dass Wissen nur gemeinsam wächst. Und auch im hochspezialisierten Forschungsumfeld solche Synergismen und auch nur entstehen, wenn sie aufeinandertreffen. Das heißt, wenn sie auch sich gemeinsam austauschen und gemeinsam an Ideen und Projekten arbeiten und diese auch interdisziplinär entwickeln und verfolgen und durchführen. Das sind genau die Schnittmengen und die Schnittstellen, wo Forschung richtig interessant wird und richtig Früchte treibt und gewinnbringend wird.
Nun kennt man das aus dem medizinischen Studium, dass ich mich irgendwann mal spezialisiere. Ich werde entweder Radiologe oder ich werde Augenarzt, ich werde Internist oder ich werde Gynäkologe oder Orthopäde, wie auch immer. Gibt es auch so etwas wie eine Spezialrichtung, die dann die Sepsis mit abdeckt? Oder in welchem Bereich ist das dann innerhalb der Medizin angesiedelt? Beziehungsweise wann kommen die Studierenden auch mit diesem Phänomen, das ja sehr komplex ist, wie wir erfahren haben, kommen in Berührung?
Das betrifft unterschiedliche Disziplinen in der Klinik, weil die Sepsis jetzt nicht in einem Fachbereich isoliert auftritt. Ja, das heißt, wir als Anästhesisten und Intensivmediziner sind da natürlich an sehr prominenter Stelle, weil wir die operativen Intensivstationen betreuen, wo wir letztendlich genau die Sepsis-Patienten dann auch sehen und behandeln. Aber die kommen ja aus ganz unterschiedlichen Fachgebieten. Das kann ein herzchirurgischer Patient sein, das kann ein urologischer Patient sein, ein allgemeinchirurgischer Patient. Das macht keinen Unterschied. Dann haben wir zusätzlich natürlich auch noch Patienten, die nicht operiert worden sind, die dann auch auf den Intensivstationen der Internisten, also der Klinik für Innere Medizin, betreut werden. Das heißt, da haben sie dann auch Internisten, die primär dann die behandelnden Ärzte sind. Sie sehen, dass das ganz unter, also es betrifft letztlich Ärzte aller Fachrichtungen, ja. Und letztendlich ist auch wichtig, dass Ärzte aller Fachrichtungen wissen, was eine Sepsis ist, wissen, wie man eine Sepsis erkennt, wissen, wie man eine Sepsis initial behandelt, und wissen, wie wichtig das für das Outcome der Patienten ist. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Ausbildung der Studierenden
wieder. Nämlich wie? Ist das dann ein separater Kurs? Jetzt mal etwas einfach formuliert, oder ein spezielles Seminar, was dann zur Sepsis mal angeboten wird, oder
Teil des
Curriculums. Wie spiegelt sich das genau im Curriculum wieder?
Das ist bei uns Teil der klinischen Ausbildung in unserem jetzt anästhesie-eigenen Curriculum, genau. Da ist ein Teil Intensivmedizin mit enthalten, und da ist die Sepsistherapie natürlich eins der wichtigsten Themen, definitiv.
Jetzt sehen Sie, wie wir schon gelernt haben, in Intensivmediziner und Anästhesiologe, ist dann praktisch die Sepsis wie so etwas noch wie ein Spezialgebiet geworden? Oder wie sind Sie persönlich zu diesem Spezialgebiet gekommen und zu diesem großen Interesse an der Sepsis?
Sepsis ist ein großer Teil der Intensivmedizin, und die Intensivmedizin ist immer schon enger Teil oder Bestandteil des Fachgebiets Anästhesie gewesen. Mich persönlich hat die molekularbiologische Seite zu Anfangs sehr interessiert. Das ist so das, wo ich aus dem Studium rausgekommen bin mit meiner experimentellen Doktorarbeit. Und es war aus verschiedenen Gründen ein großes Interesse an der Anästhesie und Intensivmedizin vorhanden. Und das ist einfach ein sehr interessanter Aspekt, der aber auch nicht anästhesiespezifisch ist. Das heißt, Sie können, wenn Sie jetzt von der klinischen Seite herkommen, auch als Neurologe oder als Internist oder als Allgemeinmediziner können Sie Forschungen durchführen, die ich jetzt mache, weil das ist jetzt nicht die Grundvoraussetzung, da als Anästhesist ins Feld zu gehen. Also sehr interdisziplinär, die Schnittmengen sind sehr groß, das macht das sehr attraktiv. Es ist, wie Sie schon gesagt haben, sehr relevant, weil mit einer hohen Sterblichkeit assoziiert, mit einem hohen Grad an Beeinträchtigung für die betroffenen Patienten. Und es eröffnet die Möglichkeit, verschiedene Bereiche zu bedienen und mit verschiedenen Kollegen und Kolleginnen aus der Vorklinik beziehungsweise aus den grundlagenorientierten Fächern zusammenzuarbeiten. Und das macht das sehr interessant. Das ist sehr herausfordernd und ist einfach ein sehr florierendes und lebendiges, aktives Forschungsgebiet.
Wir sprachen anfangs davon, Herr Rosson, dass die Gefahren einer Sepsis in weiten Teilen der Bevölkerung oder in Teilen der Bevölkerung unterschätzt werden. Wie ließe sich das Ihrer Einschätzung nach ändern? Was würden Sie sich diesbezüglich vor allem für die Zukunft wünschen?
Das ist sicherlich die Aufgabe, die wir ja auch hier verfolgen, jetzt in diesem Moment Informationen zu geben, da Aufklärung zu leisten und das Verständnis der Sepsis in der Bevölkerung etwas weiter auszuführen, weil ich hatte ja eben erwähnt, dass jede Stunde nach Erkennen einer Sepsis eine verlorene Stunde ist und die Sterblichkeit sich um 10% erhöht. Und es gibt ja auch eine Vielzahl von Sepsisfällen, die aus dem ambulanten Bereich uns erreichen. Das heißt, wo jemand zu Hause eine schwere Infektion, meinetwegen der Harnwege erleidet und letztendlich mit einer erhöhten Atemfrequenz, einer erhöhten Herzfrequenz, kaltschweißig da liegt. Da ist, glaube ich, schon viel gewonnen, wenn auch das als Notfall wahrgenommen wird. Genau wie es auch beim Herzinfarkt oder auch beim Schlaganfall als sofort handlungs- und interventionsbedürftiger Notfall erkannt wird. Wenn da auch das Bewusstsein in der Bevölkerung steigen würde, dass auch die Sepsis, sobald sie erkannt ist, sofort behandelt gehört und sofort in ärztliche Versorgung überführt werden muss.
Wenn das Immunsystem komplett verrückt spielt, meine Damen und Herren, dann kann es zu einem, in Anführungsstrichen natürlich, Amoklauf im Körper kommen, zu einer Sepsis, zu einem septischen Schock, ein hochkomplexer und gefährlicher Prozess, der offensichtlich in unserer Bevölkerung in weiten Teilen noch immer unterschätzt wird. Das klingt ein bisschen harmlos, aber es ist eine sehr gefährliche Sache. Erste Indikatoren, das sei Ihnen allen mit auf den Weg gegeben, sind eine schnelle Atmung, ein niedriger Blutdruck, eine schnelle Herzfrequenz und kalter Schweiß. Und nach einer solchen Diagnose, das haben wir heute von unserem Gast gehört, gilt die Devise, jetzt tickt die Uhr, jetzt kommt es wirklich auf jede Minute, auf jede Stunde an. Das war ein sehr interessanter und sehr aufschlussreicher Einblick in die Sepsis. Ich danke Ihnen sehr, Jan Rosson.
Ich bedanke mich für das Gespräch. Herzlichen Dank.